Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es um das Thema öffentliche Aufträge gehen. Dazu bin ich mit einem Mitarbeiter des Bundesbeauftragten der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, das ist ein schöner Titel, verabredet, mit Herrn Thomas Altenburg. Hallo, Herr Altenburg.
Hallo, Herr Burak. Ja, vielen Dank. Der Titel ist wirklich schön. Vorneweg muss ich ergänzen, ich arbeite hier natürlich, ich habe die Praxiserfahrung, aber ich bin vor allem Kraft meiner redaktionellen Tätigkeit und meiner Vortragstätigkeiten mit meiner privaten Meinung gern bei Ihrem Podcast dabei.
Genau, den Disclaimer hätte ich jetzt auch untergebracht. Und Sie haben ja relativ viel Erfahrung, weil Sie gerade im Moment zwar keine Agenturleistungen einkaufen, das aber in Ihren vorherigen Stationen gemacht haben. Und darüber haben Sie auch ein Buch geschrieben. Ist, glaube ich, nicht mehr so ganz brandaktuell, wenn ich es richtig gesehen habe, aber ist nach wie vor unter dem Titel Kommunikation für Behörden und Verwaltung erhältlich.
Richtig, genau. Schon einige Jahre her. Ich finde es immer noch ganz hilfreich. Natürlich, etliches ist wirklich veraltet. Aber als Einstieg für neue Agenturmitarbeiter, die zum ersten Mal Auftraggeber der öffentlichen Hand sich näher angucken wollen, sich bewerben möchten, sind da noch einige Absätze enthalten. Die sind ganz hilfreich. Es sind einfach verschiedene Welten.
Lassen Sie uns mal über diese unterschiedlichen Welten sprechen. Fangen wir einfach bei diesem Szenario an, was Sie gerade beschrieben haben. Da gibt es eine Agentur, die hat bisher noch keine Erfahrungen gehabt mit öffentlichen Ausschreibungen und wie man sich da bewirbt, die nur gehört haben oder vielleicht auch mal gelesen haben, oh, ist ja so ein großer Aufwand. Dazu kommen wir gleich nochmal. Aber wenn Sie so einer, nehmen wir mal eine PR-Agentur oder eine Eventagentur oder auch eine klassische Agentur, wenn Sie da einen Rat geben würden, wo sollten die denn anfangen? Sollten die bei einer Ausschreibung des Bundes, des Landes anfangen? Würden Sie sagen, eher Rahmenvertrag oder eher Projektauftrag? Fangen wir mal bei Bund oder Land an.
Bund oder Land hängt vor allem von der Agenturgröße ab. Die Agentur müsste sich einfach mal selbstkritisch einschätzen und sagen, sind wir eher ein kleiner Mittelständler, sind wir bundesweit aufgestellt? Bei Aufträgen des Bundes muss man immer mit bundesweiten, wenn nicht sogar internationalen Verknüpfungen rechnen. Da muss man die Manpower zu haben und man muss vor allem auch sehr schnell verstehen, was die meinen. Wir sprechen zwar alle dieselbe Sprache, wir meinen was ganz anderes. Fachinformation oder Kampagne, mein öffentlicher Auftraggeber eventuell ganz anders.
Was könnten die meinen?
Genau. Meiner Erfahrung nach ist Kampagne für viele Agenturmitarbeiter ein klassischer Anzeigenflight. Also ich schalte eine Anzeige im Sternspiegel Fokus, das ist dann meine Kampagne. Eine Kampagne für einen öffentlichen Auftraggeber ist viel, viel mehr. Das ist eigentlich ein ganzjähriges Projekt, wo eben alle Einzelmodule drin vorkommen. Wenn ich also eine Kampagnenausschreibung habe, sollte mir bewusst sein, auf was ich mich da eigentlich bewerbe tatsächlich.
Das heißt also, da kann auch Social Media dazugehören, da kann auch PR dazugehören.
Richtig. Wenn man Glück hat, hat man jemanden auf der Bedarfsträgerseite, der versteht darunter integrierte Kampagnen, dann ist da alles drin, dann ist man recht modern. Wenn man Pech hat, ist es jemand, der ist irgendwann mal da drauf gestoßen und denkt, er braucht jetzt eine Kampagne für irgendein Thema im Bereich Ernährung oder eben Landwirtschaft. Dann wird gern auch noch was Klassisches genommen, Analoges. Muss nicht immer digital sein. Hängt wirklich sehr davon ab und wird auch gern vergessen zu erklären in den Ausschreibungen.
Okay, also von der Agenturgröße her, ob Bund oder Land, können Sie nochmal so die Unterschiede nennen oder gibt es da überhaupt Unterschiede? Neben der Größenordnung wahrscheinlich sind die Bundesausschreibungen ein bisschen größer wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist richtig. Die Budgets sind einfach umfangreicher. Man muss auch verstehen, die Referenzen sind dann einfach größer. Es ist ja ähnlich wie bei Stellenausschreibungen. Dann wird dann immer schon Berufserfahrung verlangt. Natürlich muss man sich dann irgendwie fragen, wo soll denn die Berufserfahrung oder eben die Kundenerfahrung herkommen, wenn ich noch nie so einen Auftrag hatte. Wenn man aber sich auf eine Bundesausschreibung bewirbt und nur Landesprojekte hat, ist das natürlich erstmal ein Manko im Kriterienraster bei der Eignung, wenn alle anderen auch Bundesaufträge haben. Man muss sich herantasten. Man darf nur nicht in die Falle tappen, dass man dann jetzt nur kleinst und kleine Aufträge macht und dann natürlich irgendwann den Absprung verpasst und dann das Gesamtbild entsteht, naja, das ist ein kleiner Projektnehmer.
Die Referenzen, das scheint ja ein ganz wichtiges Kriterium zu sein, wenn ich das bisher die Diskussion richtig verstanden habe. Wenn jetzt eine Kampagne, sagen wir mal, auf Landesebene verlangt wird, müssen dann Referenzen genannt werden, die man auch für öffentliche Auftraggeber abgeliefert hat? Oder können das eigentlich auch vergleichbare, was immer das auch sein mag, Referenzen sein, die man für privatwirtschaftliche Auftraggeber abgewickelt hat?
Darauf gibt es keine Patentantwort. Das ist einfach so, jeder Vergabeträger darf sich eigenständig überlegen, was sind für ihn die besten Kriterien natürlich. Man muss darauf achten, diskriminierungsfrei auszuschreiben. Also wenn man als Behörde einen Auftrag vergibt, wo ganz klar ist, da kann sich keiner darauf bewerben, weil die Referenzen erfüllt einfach niemand. Oder aber man muss auch ein bisschen das Bieterfeld offen lassen und daran denken, naja, die Agenturen werden sich immer weniger bewerben. Das ist meine persönliche Erfahrung, dass die Anzahl einfach immer weiter runtergeht. Dann sollte man auch großzügig sein bei den Eignungskriterien oder bei den Vergleichsreferenzen. Also ich finde, eine NGO-Kampagne kann ja eh nicht gut sein und genauso anspruchsvoll sein wie eine behördliche Kampagne. Das wären durchaus Vergleichsreferenzen. Letztendlich ist jede Vergabe einzeln zu betrachten. Man muss sich da einfach wirklich intensiv einlesen und vor allem gründlich lesen, was da steht.
Sie sagten eben bei der Frage nach der Rahmenvertrag oder Projektvertrag, man solle nicht zu viele einzelne Projekte abliefern, weil man dann sozusagen in die entsprechende Schublade einsortiert wird. Das ist jetzt mal meine Interpretation bzw. Wiedergabe dessen, was Sie eben sagten. Habe ich das richtig wiedergegeben? Und was meinen Sie genau damit?
Der Eindruck kann halt entstehen. Ich kann es halt auch nur so wiedergeben, wie ich es persönlich dann wahrnehmen würde, wenn ich als Bedarfsträger irgendwo unterwegs war oder früher in früheren Vergaben. Wenn man einen umfangreichen Auftrag hat, meinetwegen mehrere Millionen Etat, es geht crossmedial zugange, man will verschiedene Dinge können, man soll auch modern und up-to-date sein, als Agentur, Kreativmensch, Awards vorweisen. Und dann bewirbt sich eine Agentur oder ein Dienstleister und hat mal ein kleines Projekt gemacht, hat vielleicht mal für 12 Wochen mit der Behörde X zusammengearbeitet oder nur einen Kanal bedient, dann ist das ja eher hinderlich als eigene oder als gute Referenz für so ein voluminöses Vorhaben. Den Spagat muss man hinbekommen.
Wenn solche Projekte, dann sollen die irgendwie eine gewisse Streuung haben. Aber eigentlich würden Sie sagen, mach mal einige wenige Projekte, vielleicht als Einstieg und versuch dann über einen Rahmenvertrag da besser ranzukommen. Habe ich Sie richtig verstanden?
Das wäre meine Empfehlung, ja. Also der beste Weg, mal einen öffentlichen Kunden kennenzulernen, ist tatsächlich über ein kleineres Vorhaben. Also mal eine Broschüre gestalten oder vielleicht eine Social-Media-Konzeption vorlegen. Das sind Dinge, da kommt man mal sich schnell näher. Man versteht auch schnell, wie tickt denn eigentlich das Gegenüber. Es sind einfach behördliche Mitarbeiter und sehr selten sind das Menschen, die von der Agentur gewechselt haben. Erst recht meiner Erfahrung nach auf Landesebene oder auf Kommunalebene. Aber man hat ein Gespür dafür bekommen, auf was man sich einlässt tatsächlich. Man darf auch nie Dokumentationspflichten unterschätzen und auch die Arbeitsweise. Behörden arbeiten immer noch sehr analog. Da wird viel Papier hin und her geschoben.
Dokumentationspflichten, was meinen Sie damit genau? Also, dass man ein Protokoll schreibt, wenn man irgendwie ein Kundenmeeting hatte, das gilt ja auch für privatwirtschaftliche Zusammenarbeit.
Ja, ganz grundsätzlich vielleicht mal so eine Einführung auf der Metaebene. Wir leben in der Demokratie. Demokratiegebot, das heißt Nachvollziehbarkeit und Transparenz des Regierungs- und Verwaltungshandelns, müsste, glaube ich, irgendwo in Artikel 20 stehen. Nachvollziehbarkeit und Transparenz kann ich nur sein, wenn ich denn gute Akten führe. Und in den Akten sollte natürlich dann hervorgehen, wo man denn jetzt eigentlich welche Entscheidung getroffen hat. Das heißt, sehr viel aufschreiben, sehr viel protokollieren. Ich behaupte sogar noch viel mehr als in Firmen, weil das einfach ein Zeitfaktor ist. Und Zeit ist in der Wirtschaft natürlich Geld. Man muss also sehr gut nachweisen können.
Das müssen Sie nochmal erklären. Also ein Bedarfsträger, wie Sie das so schön nennen, ist verpflichtet, sehr genau auch zu dokumentieren, warum er sich für eine Agentur entschieden hat, beziehungsweise auch nicht entschieden hat.
Das ist ja ohnehin, das ist ja vergaberechtlich Konsens, muss ja alles rechtssicher sein. Die Vergabeakte und die Entscheidung, warum man sich für oder gegen einen entschieden hat, das muss ja alles lückenlos nachvollziehbar sein. Aber der eigentliche spätere Zeitpunkt, wo dann vielleicht die Agentur denkt, so, jetzt habe ich diesen großen formalen Akt hinter mich gebracht, ich bin erfolgreich gewesen, jetzt kann es losgehen. Jetzt kann ich agil, dynamisch mit flachen Hierarchien arbeiten. In der Illusion sollte man sich nicht ohne weiteres hingeben. Es ist immer noch sehr, sehr hierarchisch. Es ist sehr viel mit Aufschreiben, Nachvollziehen, auch sehr viel E-Mail-Kommunikation, möchte ich behaupten. Es wird sehr viel schriftlich kommuniziert, weil man das eben dann viel einfacher abheften und in die Akte legen kann, um eben diesen Anspruch, den behördlichen, erfüllen zu können, als Mitarbeiter X oder Y.
Was heißt denn das zum Beispiel jetzt für ein Projekt? Was muss denn da dokumentiert werden, wenn man jetzt nehmen wir mal den Fall, es geht um eine Social-Media-Kampagne. So. Was muss denn dort mehr dokumentiert werden, als wahrscheinlich in der privatwirtschaftlichen Zusammenarbeit?
Ich kenne es nicht im Detail in der privatwirtschaftlichen Zusammenarbeit. Ich behaupte einfach aus meiner behördlichen Erfahrung heraus und aus dem, was mir verschiedene Geschäftsführer schon erzählt haben, dass der Umfang im Vergleich zu anderen viel größer ist, fängt an beim Briefing. Ich nehme an, Briefings können in Kommunikationsteams von Wirtschaftsunternehmen viel flexibler, schneller passieren. Da gibt es sicherlich auch Cloud-Dienste, Ticket-Dienste oder mal eben schnell einen gemeinsamen Call, wie es so schön heißt. Dann wird dann da die grobe Zielsetzung definiert, dann wird das abgearbeitet und dann geht's los. In Behörden hat man ja immer auch eine politische Spitze oder ein Gemeinderat, ein Amtsrat, wen auch immer. Man muss also A, natürlich das Briefing nachvollziehbar dokumentieren. Der Mitarbeiter arbeitet auf dieses Briefing hin. Dann gibt es vielleicht Entwürfe. Dann werden die Entwürfe, wenn es vor allem Kreativentwürfe sind, von vielen Menschen angesehen. Dann müssen diese Korrekturschleifen dokumentiert werden. Warum denn jetzt links oder rechts rum? Warum blau oder grün? Und dann muss man immer wieder das dann zurückspiegeln, Rebriefing. Und diese Rebriefing-Schleifen sind wesentlich umfangreicher als vielleicht bei einer Wirtschaftsunternehmung oder bei einer GmbH. Die können es einfach nicht leisten.
Wenn man ein solches Rebriefing bei einem Wirtschaftsunternehmen mündlich machen kann, würde so etwas in der Behörde nicht passieren, sondern würde man das immer schriftlich machen,
um es dokumentieren. Grundsätzlich ja. Einzelfälle gibt es immer und Abweichungen und andere Vorgehensweisen. Nach und nach soll ja auch die elektronische Aktenführung kommen und das digitale Kommunizieren. Auch die Verwaltung will ja schlanker und effizienter werden. Meiner Erfahrung nach dominiert immer noch das Schriftliche. Und das gilt bis zur x-ten Rebriefing-Schleife. Das können auch mal 10 Rebriefing-Schleifen werden. Und zwar so lange, bis es dann funktioniert. Und dann geht es auch schon los. Hat die Agentur jetzt 3 Rebriefing-Schleifen eingepreist, ist es noch gut. Hat sie nur eine eingepreist oder vielleicht pauschal die Gegenentwürfe angeboten, dann wird es knifflig.
Was würden Sie hier raten? Weil wenn man weiß, dass es mehrere oder deutlich mehr Schleifen geben wird als bei anderen Projekten, kann man das ja durchaus festhalten und sagen, 3 sind inklusive, aber was darüber hinausgeht, kostet.
Ja, das ist eine unternehmerische Entscheidung. Natürlich, wenn ich jede einzeln kalkuliere und mir bezahlen lasse, kann es sein, dass es jemanden gibt, der das halt nicht macht. Und dann pauschal. Meine Empfehlung wäre als Zeichen des guten Willens, mindestens 3 Korrekturschleifen einzupreisen. Die sind halt drin in dem, wenn man ja nie punktgenau was erreichen kann. So gut kann eigentlich kein Briefing sein, denke ich. Und danach würde man dann je weitere Korrekturschleife, vielleicht einen moderaten Satz machen. Man muss auch daran denken, man kann einfach mit öffentlichen Auftraggebern nicht die Tagesstundensätze vereinbaren, die vielleicht draußen gezahlt werden. Also soweit ich noch informiert war, sind irgendwie Geschäftsführer-Tagessätze über 2000 Euro durchaus Usus bei den hochkarätigen Agenturen und den großen Konzernen. Die öffentliche Hand muss Steuergelder ausgeben, da kriegen Sie schnell den Vergleich, aber mein Referent kostet hier nicht mal ein Drittel. Warum verdienen Sie jetzt so viel Geld? Und dann sind Sie schnell in der Grunddiskussion, ja, das ist ja aber auch brutto und da sind ja auch andere Kosten mit drin, unternehmerischer Gewinn. Würde ich gar nicht erst empfehlen. Gleich von Anfang an verstehen und akzeptieren, es muss etwas günstiger sein. Es darf immer noch guter Preis für gute Leistung bezahlt werden, aber man muss sich erklären. Letzten Endes sind Steuergelder.
Das finde ich ganz interessant, dass Sie das sagen. Da hatten wir auch so schon im Vorgespräch uns darüber unterhalten zum Thema Brutto-Netto. Normalerweise sind es ja Agenturen gewohnt, Nettopreise abzugeben, aber bei öffentlichen Ausschreibungen ist es anders.
Richtig. Das kann man schnell vergessen. Also man kann auch schnell durcheinander geraten. Im Vergaberecht wird auch viel von Nettopreisen gerechnet. Auch die Schwellenwerte sind alles Netto-Schwellenwerte. Wenn man dann später zusammenarbeitet, sollte man es einfach vermeiden, einem Bedarfsträger oder einem öffentlichen Auftraggeber dann Kalkulationen hinzulegen, wo man vergisst, die Mehrwertsteuer auszuweisen. Die öffentliche Hand rechnet und denkt einfach immer in Bruttobeträgen, in Endbeträgen. Die Summe, die da steht, die wird aufgebracht. Und wenn man dann nach der Leistung plötzlich eine Rechnung schreibt, die ist 19% höher oder 7% höher, dann ist die Überraschung groß.
Sie hatten das jetzt schon ein paar Mal so angerissen im Sinne von hierarchisch, im Sinne von viel schriftlich. Auch darüber hatten wir im Vorgespräch uns schon mal unterhalten, was das Thema Kultur, Arbeitskultur angeht. Und ich hatte ja mal als Beispiel genannt, dass viele Agenturen, die das ja auch auf ihrer Internetseite dokumentieren und die ganz stolz auf mindestens einen Agenturhund sind, da sagten Sie, in einer Behörde sei das durchaus, ich sage jetzt mal, problematisch, richtig?
Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen dieses, die wollen dieses Image aufbauen, man will ja auch kreativ sein, wie kann man Kreativität fördern, Teambuilding auf und runter, ein Teammaskottchen. Letzten Endes ist es so, das ist ja nicht eigentlich der ureigenste Zweck der öffentlichen Hand zu kommunizieren. Das gehört mit dazu. Es ist eine von vielen Aufgaben. Agenturen machen ja nichts anderes. Also da sammelt sich ja ein buntes Sortiment von kreativen Menschen auf verschiedensten Kanälen und Wünschen und Vorlieben und irgendwie wollen alle das Gleiche, nämlich gute Kommunikation machen. In einer Behörde haben sie eigentlich was anderes. Sie haben irgendwo ein Fachreferat, sie haben einen Hausmeister, sie haben eine Botenmeisterei und dann haben sie auch irgendwo vielleicht die Pressestelle und die Öffentlichkeitsarbeit. Und für alle gelten die gleichen Rechte.
Aber man kann es ja dabei schön machen. Und man kann versuchen,
kann ja was Schönes sein.
Das ist richtig. Ich versuche seit 10 Jahren, mir eine rote Couch hier hinzustellen, weil ich der Meinung bin, ich habe einen sehr kreativen Beruf. Ich bräuchte einfach mal einen Farbwechsel. Es ist nicht möglich. Es ist nicht vorgesehen. Sie haben irgendwo, glaube ich, sogar eine Richtlinie für die Behörden, Land und Bund und Kommune. Da steht drin, so und so viel Quadratmeter für Bearbeiter X, je nach Laufbahn, und so und so viel 1.000 Euro für Technik. Und das war's. Mehr ist nicht vorgesehen.
Woran scheitert denn jetzt die rote Couch? An den Kosten oder an der Farbe? Oder was ist das Problem?
Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube eventuell auch an der Größe.
Ach so, okay, na gut.
Wir ziehen ja auch regelmäßig um. Ich glaube, eine rote Couch müsste gar nicht sein. Ich wäsche lieber einfach eine Couch, damit ich mal einen Tapetenwechsel habe in dem, was ich hier sehe, tatsächlich. Ja. Aber das ist einfach so. Muss man wissen. Und da gibt es ganz viele Regularien. Und es wird, der öffentliche Dienst ist ein warmer Mantel, aber ein sehr enger, sage ich immer. Das ist alles sehr starr, aber da muss man damit klarkommen. Hat auch viele Vorteile. Man muss es einfach verstehen.
Aber so etwas, Sie hatten das ja auch mal gesagt, so etwas wie einen Bund im Büro zu haben, ist für Sie ganz schwierig, richtig?
Genau, ohnehin bin ich kein Hundefreund.
Okay, das ist jetzt mal dahin.
Richtig, alle anderen Tiere wären ebenso schwierig. Es ist einfach auch, glaube ich, ein Thema der Arbeitssicherheit. Dann ist es mit Brandschutz. Was ist denn mit diesem Hund? Was ist, wenn der was kaputt macht? Dann haben sie plötzlich noch Haftungsschäden drin. Es ist in Behörden einfach nicht vorgesehen. Wenn man sich wirklich überhaupt nicht näher auseinandersetzen will und ein ganz plastisches Beispiel braucht, empfehle ich immer einen Gang in das Bezirksamt Neukölln, dort ins Rathaus. Dann hat man eine Vorstellung davon, wie so die Verwaltung heutzutage noch ausgestattet sein sollte. Und alles, was darüber hinausgeht, ist Luxus.
Ist einfach so. Reden wir uns kurz davon, weil das wird jetzt nicht jeder das Vergnügen haben, da hingehen.
Genau. Von außen wunderschöner Altbau, von innen recht baufällig, sehr viel Linoleum, sehr viele alte Holztüren. Es quietscht bei etlichen Bearbeitern, gibt es ein Stempelkarussell. Es ist einfach so. Man soll eine grundlegende Arbeitsfähigkeit haben und das muss reichen.
Okay.
Hat man mehr, ist man wirklich sehr gut ausgerüstet. Und beim Bund ist es ohnehin noch viel, viel besser als in einer Kommune. Wenn Sie die vergleichen würden, eine Kommunalverwaltung X irgendwo in Sachsen-Anhalt und eine Bundesbehörde, da liegen auch Welten dazwischen in der Grundausstattung.
Es wird immer wieder von Agenturen die Frage gestellt, und die gebe ich Ihnen einfach mal weiter, warum müssen denn die Unterlagen, die man da einreichen muss, warum müssen die denn so umfangreich sein? Also ich kann verstehen, dass man mit Steuergeldern zu tun hat. Ich kann verstehen, dass man sich da nochmal stärker absichern muss. Aber dass da teilweise Informationen eingefordert werden, die mit dem Projekt so gar nichts zu tun haben, finde ich teilweise schon ein wenig erstaunlich.
Ja, das ist immer eine Frage der Perspektive. Also welches Kriterium oder welche Eignung, die man nachweisen muss oder möchte, war denn jetzt eigentlich dem Auftraggeber wichtig und was ist aus Sicht der Agentur unwichtig? Also ich finde zum Beispiel immer recht interessant zu erfahren, wie lange sind denn die Mitarbeiter schon in dieser Agentur tätig? Also wie lange sind die dort oder wie kurz sind die dort? Was haben die für einen Ausbildungshintergrund? Also habe ich jemanden, der einfach schon 20 Jahre dabei ist, ein Experte, ein Profi, oder habe ich einen studierten Kommunikationsdesigner, der jetzt 2 Jahre dabei ist? Das sind ja vielleicht noch nachvollziehbare Argumente. Aber sie haben eben auch ganz, ganz viele Staatsziele, die auch jede Behörde irgendwie verfolgen muss. Wenn der Bund sich zum Beispiel oder die Bundesregierung ein Gesetz gibt für nachhaltiges Klimamanagement oder nachhaltige Beschaffung von Papiererzeugnissen, dann muss man natürlich das in allen Vergaben auch beachten, wo es um Papier geht. Und ob das nun eine Broschüre ist oder die Beschaffung von Toilettenpapier für die Bundeswehr, sie müssen diese Nachhaltigkeitsziele erfüllen. Also müssen sie die Nebenbestimmung draufnehmen in ihre Leistungsbeschreibung. Also muss dann der Dienstleister die auch erfüllen und lesen vor allem. Und plötzlich haben sie 40 Seiten Nebenbestimmung oder allgemeine Vertragsbedingungen. Das summiert sich einfach auf.
Was sind denn aus Ihrer Sicht noch so weitere Missverständnisse, die es zwischen Agenturen und öffentlichen Auftraggebern gibt?
Ja, grundsätzlich denke ich, aus Agentursicht ist ja eigentlich alles, was nach außen dringt, Kommunikation. Also sei es nun ein Fachbericht, sei es vielleicht eine Pressekonferenz, sei es irgendwo ein Expertengespräch auf Fachebene. Aus Behördensicht ist vor allem in der Kommunikationsebene ganz klar zu trennen. Es gibt die Öffentlichkeitsarbeit, es gibt die Presse und es gibt den Bereich Fachinformation. Das wird haushalterisch ganz anders eingestuft. In der Regel sind die Haushaltsmittel oder die Budgets für Fachinformationsmaßnahmen sehr üppig und die Budgets für Öffentlichkeitsarbeit eher schmal. Weil natürlich auch immer so ein bisschen der Vorwurf vielleicht mitschwingt oder das Misstrauen. Mit der Öffentlichkeitsarbeit wird ja nicht nur die Behörde X und deren Aufgabe dann verkauft oder kommuniziert. Es ist ja auch immer dann die jeweilige Leitung. Das kann ja ändern. Und Fachinformationen sind ganz klar Dinge, die müssen fachlich einfach als Information transportiert werden. Die typische Dinge werden Verbraucherschutz.
Wenn sich die Leitung ändert. Also warum hat man dann, sagt man dann, da hat man eine geringere Priorität drauf?
Bei der Öffentlichkeitsarbeit?
Ja.
Ja, Sie haben verschiedene Themensetzungen. Letztendlich muss ja auch in jedem Unternehmen der jeweilige Vorstand oder die Geschäftsführung gibt ja die strategischen Ziele vor. Das kann sich ja ändern, wenn sich die Vorstandsebene ändert oder halt die Leitung ändert. Mhm. Während man ganz klar sagt, wenn zum Beispiel Siemens seine klassischen Marketingmaßnahmen für irgendwelche Filialen macht, das läuft ja durch, behaupte ich sehr wahrscheinlich. Da wird nicht viel passieren im Operativen. Aber die großen strategischen Ziele im Sinne von, wir wollen jetzt zu 100% klimaneutral werden, das kann sich ja auch von heute auf morgen wieder ändern. Einfach ein Unterschied in den Zielsetzungen und in der inhaltlichen Herleitung dessen, was da passiert.
Ich würde zum Schluss, Herr Altenburg, mit Ihnen nochmal über das Thema Geld reden. Sie haben ja schon mal angedeutet, dass jetzt die Beträge, die man bei öffentlichen oder mit öffentlichen Auftraggebern erzielen kann, jetzt nicht so hoch sind wie im privatwirtschaftlichen. Aber wenn ich die Diskussion richtig verstanden habe, kann ja auch die Bewertung von Kosten bei auch nochmal unterschiedlich ausfallen bei Pitches. Also die können eine höhere oder eine geringere Bedeutung haben und andere Kriterien können dann eben entsprechend variiert werden. Können Sie uns dazu nochmal was sagen?
Ja, das kann ich. Dazu könnte ich, glaube ich, ein weiteres Buch schreiben, sehr wahrscheinlich. Letztendlich geht es immer darum, wie kann ich denn den Preis oder die Kosten, wie kann ich Qualität, wie kann ich Kreativität in einer Vergabe oder in einer Ausschreibung sinnvoll unterbringen, benennen oder mit Kriterienrastern unterlegen. Man muss sich halt nur klar machen, also der Preis darf nie marginalisiert werden. Deswegen ist für öffentliche Auftraggeber immer mindestens zu 30% entscheiden, wie teuer ist denn das Ganze dort? Und dann muss die Agentur sich fragen, wie weit will sie denn da in irgendwelchen Preisgestaltungen runtergehen? Gibt es vielleicht sogar Musterkalkulationen, die man anlegen soll? Das ist schon schwierig genug. Und im Gegenzug kann man sich überlegen, wie viel kann ich vielleicht bei Kreativität und Qualität herausholen? Qualität lässt sich ja durchaus gut belegen und nachvollziehen. Mein Ziel wäre immer zu sagen, Preis allein ist bei Kommunikationsaufträgen ein sehr schlechtes Kriterium.
Wie kann man denn die Qualität von Kreativität darstellen?
Ja, das ist eine hochwissenschaftliche Frage, da habe ich keine Patentantwort. Letztendlich, finde ich, ist es auch eine Frage der Arbeitsweise. Also da kann man ja auch diverse DIN-Normen zitieren. 9001, glaube ich, gibt es da und etliches mehr. Also welche grundlegenden Arbeitsprozesse hat die Agentur etabliert? Hat die vielleicht, viele haben es ja auch, habe ich schon gesehen in verschiedenen Pitches, ganz besondere Qualitätssicherungsmaßnahmen etabliert. Viele haben sich betriebswirtschaftliche Sachen gegeben. Dann gibt es Balance Scorecard-Varianten, wo man dann mit Gewicht und Quotierung arbeitet. Die Qualität kann man eigentlich immer nur bezogen auf den konkreten Gegenstand klar beschreiben und dann auch sagen, das ist gut oder schlecht.
Awards?
Awards finde ich durchaus hilfreich. Ich bin so ein bisschen kritisch, als ich mal irgendwann erfahren habe, man kann sich sehr gut einkaufen bei Awards. Man hat eine sehr hohe Chance, ein Award zu erhalten. Aber grundsätzlich finde ich Awards durchaus ein legitimes Mittel und ein sehr hilfreiches, ergänzendes Element für den Bedarfsträger. Ja, werden aber in der Minderheit.
Dann bedanke ich mich und wir sprechen uns allerspätestens dann wieder, wenn Sie Ihr Buch über das Thema Kosten bei öffentlichen Auftraggebern geschrieben haben.
Wenn ich mich dazu hinreißen lasse, sehr gern.
Ich bedanke mich für Ihren Input. Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.